Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Harald Welzer. Er ist Sozialpsychologe und Publizist. Herr Welzer, ich begrüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo, guten Tag.
Fühlt sich für Sie irgendwas anders an seit gestern Mitternacht?
Also für mich persönlich eigentlich nichts, aber ich glaube, dass unsere europäische Welt sich gestern fundamental verändert hat.
Wie genau, das werden wir hier in der kommenden Stunde diskutieren. Wir wollen ein bisschen diesen Tag sortieren, aber auch die Woche. Das heißt, der Brexit gehört auf jeden Fall dazu.
3, 2, 1!
Knapp 12 Stunden her, 23 Uhr britische Zeit, gestern Abend. Großbritannien tritt aus der Europäischen Union aus, offiziell nach einem jahrelangen Hin und Her. Harald Welzer ist bei uns, Sozialpsychologe und Publizist. Herr Welzer, nach all diesen 3,5 langen Jahren, war das gestern auch so ein Stück weit Erleichterung, dass es jetzt zumindest dieser Schritt einmal geschafft ist?
Naja gut, die Erleichterung nach dieser quälenden Zeit des Hin und Her und des doch nicht und dann doch und dann wie und dann wird einem dann Boris Johnson beschert und dann denkt man schon, okay, jetzt ist es wenigstens vorbei. Das ist natürlich das eine, das ist aber eher das Oberflächengefühl. Das Tiefergehende dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dass es ein enormer Rückschritt für die Europäische Union ist. Also mal rein quantitativ betrachtet schon mal, aber natürlich auch vom symbolischen Wert her, dass dieses Projekt einer Vereinigung jetzt ein abgebrochener, rückläufiger, regressiver Prozess ist. Und natürlich ist die Angst nicht unberechtigt, dass das vielleicht auch Nachfolger haben wird, dieses Projekt. Zumal ja in der internen Verfassung, wenn man allein mal das deutsch-französische Verhältnis nimmt, die Dinge nicht zum Besten stehen. Also die Situation ist nicht gut. Und wenn dann eine solche wichtige Nation ausscheidet aus dem Ganzen, ist das, glaube ich, von der Tragweite im Augenblick noch gar nicht richtig auszumessen.
Wenn Sie sagen, man schaut sich das mal in der Tiefe an, der Brexit war ja auch immer eine Entwicklung von Emotionen in Großbritannien. Das war ja keine reine faktenbasierte Entscheidung, sondern da haben ja Emotionen eine große Rolle gespielt. Und jetzt haben wir uns 3,5 Jahre, nicht nur wir, sondern ganz Europa, haben uns das Chaos anschauen können, in dem das nun passiert ist. Trotzdem haben die Emotionen gewonnen. Würden Sie nicht sagen?
Nee, ich würde sagen, da haben nicht die Emotionen gewonnen, da hat die Demagogie gewonnen. Da hat Populismus gewonnen. Da hat eine bestimmte Form von Politik gewonnen, die wir vorher so nicht kannten. Also die Lügenkampagne, also das offensive Lügen und dazu stehen, dass man lügt, das Auftreten solcher Typen wie Nigel Farage auf der sozusagen top-nationalen Bühne dieser Art, diese Kampagne zu führen, das war ja schon etwas, was wir eigentlich aus unseren politischen Verfahrensweisen der westlichen Nachkriegsjahrzehnte so überhaupt gar nicht kannten. Und insofern haben nicht die Gefühle gewonnen, sondern es hat ein anderer Politikstil oder eine andere Form von Politik gewonnen.
Farage war ja jahrelang im Endeffekt jemand, den man nicht ernst genommen hat. Dann ist der Brexit gekommen. Das war ja noch vor der Wahl von Donald Trump, dieser Politikertisch, den Sie gerade angesprochen haben. Das hat Nigel Farage gestern gesagt.
The fact is that the war is over. We have won.
Und das spricht natürlich auf das an, was Sie gerade gesagt haben, wenn er sagt, der Krieg ist vorbei, wir haben gewonnen. Das ist ja im reinsten Sinne Demagogie.
Das ist faschistisch. Also da braucht man auch bei Nigel Farage nicht nach anderen Begrifflichkeiten suchen. Aber das ist eben für uns und eben für die Hälfte der Briten neu, dass dieser Typus von demagogischem Politiker tatsächlich auf der Bühne Erfolg hat. Das kannten wir ja vorher nicht. Und insofern haben wir, glaube ich, seit dem Brexit und dann, Sie haben Trump schon angesprochen, wir haben es in dieser Weise auch auf der Ebene der politischen Kultur und der politischen Verfahrensweisen mit einer neuen Zeit zu tun.
Und trotz der 3,5 schwierigen Jahre, die dieser Austritt nun gedauert hat, glauben Sie, dass das auch kein mahnendes Beispiel gewesen ist für viele andere Länder, die sich vielleicht dann nochmal überlegen, ob sie das tatsächlich wollen? Denn da wollte ich mit den Emotionen hin, wie die nun ausgelöst werden von Demagogen oder nicht, die scheinen ja dann doch viel weitreichender Entscheidungen zu beeinflussen, als man es mit Fakten überhaupt kann.
Aber gut, ich bin Sozialpsychologe. Ich glaube sowieso nicht, dass Menschen auf der Grundlage von Fakten handeln. Menschen handeln auf der Grundlage von sozialer Übereinstimmung mit Leuten, die sie wichtig finden, die sie gut finden, die sie gern haben und so weiter. Und insofern hat das Entscheiden, auch das politische Entscheiden, sehr, sehr viel mehr mit Stimmungen zu tun als mit Fakten, auch auf der in Anführungsstrichen Seite der Guten. Ja, es ist ja nicht so, dass gute Demokraten nun ohne Unterlass irgendwelche Statistiken studieren oder sowas, wenn sie Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil wir soziale Wesen sind. Aber was wir ja so nicht kannten bis vor wenigen Jahren, ist tatsächlich, dass so etwas wie Wahrheit keine entscheidende Kategorie mehr ist. Und dass Menschen sozusagen ganz offensiv die Unwahrheit sagen können und die ihre Anhänger sogar wissen, dass es die Unwahrheit ist und sie trotzdem damit Zustimmung finden. Das ist ja das Abgefahrene. Ich meine, Boris Johnson ist zum Premierminister gewählt worden, obwohl er mit nachweislich falschen Zahlen die Kampagne federführend betrieben hat. Was sagt uns das denn?
Dass er ein Mensch ist, der andere für sich gewinnen kann.
Dass er ein Mensch ist, der auf diese Art und Weise andere Menschen für sich gewinnen kann. Also man kann heute Wahlen gewinnen, indem man offensiv kriminell ist, indem man offensiv die Unwahrheit sagt, indem man offensiv verächtlich gegenüber anderen Menschen ist.
Und warum sind die Menschen dafür jetzt zugänglicher, als sie es früher scheinbar gewesen sind?
Ich glaube, da haben wir noch gar kein zureichendes Wissen darüber. Es hat sich halt im sozialen Klima man muss wahrscheinlich sagen, in den vergangenen Jahrzehnten so viel verändert, dass das jetzt in den vergangenen Jahren, also im kürzeren Zeitraum, stärker zum Ausdruck kommt. Also wir haben ja eine härtere Gesellschaft, was Wettbewerb angeht, was soziale Ungleichheit angeht, was auch Vorstellungen des Umgangs miteinander und worauf kommt es an, angeht. Dann haben wir diese Entwicklung mit den sogenannten sozialen Netzwerken und den Direktmedien, die Kommunikation sehr ungut verändert hat. Und ja, keine Ahnung, wir haben eine Klimaveränderung, wo man an jeder Stelle, ist ja egal, wo man hinguckt, ob wir dieses fürchterliche Thema der Beschimpfung von Hilfskräften bis hin zu Hass gegenüber Politikern, sozusagen, wir haben auf der Ebene des Umgangs miteinander eine andere Dimension der Härte. Und die dokumentiert sich in der Politik. Und dann sind diejenigen, die es gut finden, wenn man schlecht zu anderen ist, die haben natürlich gute Chancen bei so einem Publikum, was so strukturiert ist.
Harald Welzer ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Psychologe und Publizist. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sortieren hier den Tag heute. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Sozialpsychologen Harald Welzer und mich. Und Herr Welzer, wir wollen noch auf eine andere Entscheidung schauen, die kurz nach Mitternacht unserer Zeit passiert ist.
Are there any senators in the chamber wishing to change his or her vote? If not, the yeas are 49. The nays are 51.
Der US-Senat hat mit republikanischer Mehrheit beschlossen, dass es keine zusätzlichen Zeugen im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump geben wird. Das war keine Überraschung, das hat sich seit einigen Tagen angedeutet. Gestern dann im Laufe des Tages wurde es immer wahrscheinlicher. Und trotzdem, bei mir hat das ein beklemmendes Gefühl ausgelöst, weil es so offensichtlich scheint, dass es dort noch weitere Menschen gibt, die Wichtiges zur Ukraine-Affäre sagen könnten. Und aus rein politischen Gründen haben die Republikaner das abgelehnt. Das ist natürlich eigentlich nicht überraschend und trotzdem finde ich es beklemmend. Wie geht es Ihnen?
Naja gut, es verletzt eigentlich die Erwartungen an einen Rechtsstaat. Aber es ist eigentlich das gleiche Thema, was wir eben vor der Musik schon hatten. Hier ist es ja genau derselbe Fall, dass die Sachverhalte ja völlig transparent sind. Es gibt ja keinen Zweifel daran, dass sich der Präsident eben dieser Verfehlung einer Beeinflussung einer anderen Nation und so weiter zu Schulden kommen lassen hat. Das stört aber niemanden. Das stört ja auch diese runtergekommene Partei der Republikaner überhaupt nicht. Und wir müssen, wenn man es nüchtern betrachtet, sehen, das ist jetzt sozusagen politisch konventionell geworden. Ja, vor einigen Jahren wäre das eine undenkbare Verletzung sogar, sag mal, ungeschriebener Regeln. Also sozusagen, es gibt eine ungeschriebene Regel, das sagt, wir befinden uns alle auf derselben Ebene dessen, was wir für wirklich und für wahr halten. Das ist eine ungeschriebene Regel für einen demokratischen Rechtsstaat. Diese Regel gilt nicht mehr. Die ist verlassen worden. So, und man muss sich ja immer die Frage stellen, was heißt das eigentlich für die Zukunft? Was heißt das eigentlich für kommende Wahlkämpfe? Was heißt das für Verteidigungslinien, wenn jemand sich Verfehlungen schuldig gemacht hat und so weiter und so weiter?
Die werden weiter einstürzen.
Die werden weiter einstürzen. Also das sind ja alles Dinge, das sind ja Präzedenzfälle. Ja, mal von der ganzen anderen Dimension, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, dass das natürlich etwas ist, was Trump auf unglaubliche Art und Weise stützen wird, dieses Impeachment-Verfahren und dieses unrühmliche Ende desselben, was absehbar gewesen ist. Also man kann hier natürlich auch nochmal darüber nachdenken, wie, ob das besonders geschickt gewesen ist, von den Demokraten das jetzt zu tun oder nicht. Und für Trump ist es ein grandioser Sieg.
Es ist ja auch Teil der Argumentation der Republikaner, dass es eigentlich im Repräsentantenhaus mehr Zeugen hätte geben sollen. Die Republikaner sagen, die Demokraten wollten unbedingt mit dem Impeachment vorankommen. Es hätte aber auch Monate gedauert, weitere Zeugen zu bekommen, weil das Weiße Haus ja nicht zulassen wollte, dass weitere Menschen dort aussagen. Aber sie haben gerade gesagt, sie glauben, dass es Trump eher nützen wird. Der Prozess, dieses Impeachment, das haftet ja nun dennoch an ihm.
Na, das glaube ich nicht. Also für ihn selber ja mal ohnehin nicht, weil der ist da ja Teflon-mäßig unterwegs. Der operiert nach anderen Kategorien. Aber was man befürchten muss, ist, dass seine Wählerinnen und Wähler das ganz genauso sehen. Und die Inszenierung ist schon und wird noch mehr sein, dass dieses eben ein unzulässiger Angriff auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten gewesen ist und dass das aber souverän abgeschmettert worden ist, also in Farages Worten, auch hier ist ein Krieg gewonnen worden, kurz, und das eben in der Vorwahlphase und das bei der Strukturierung dieser Wählerschaft, die auch dieses genauso, die wird nicht im Impeachment als eine Beschädigung des Präsidenten interpretieren, sondern die Beschädigung liegt in dem unzulässigen Angriff der Demokraten. Und der Glorienschein fällt auf Trump, weil der das natürlich wirklich wieder auf seine souveräne, wir würden sagen völlig indolente, ignorante Art und Weise einfach bewältigt hat, das Ganze.
Farage, über den wir vorhin gesprochen haben, und Trump sind zwei Politiker, von denen wir in Zukunft mehr sehen werden, die als Vorbild gelten werden. Man muss nur verwegen genug sein, man muss nur ignorant genug sein, um mit allem durchzukommen?
Also das ist, glaube ich, das eine. Und es ist ja nicht so, dass wir sie in Zukunft häufiger sehen. Wir sehen eben solche Typen. Also denken wir an Bolsonaro, denken wir an Salvini.
In Brasilien, Italien.
Ja, also wir sehen, die haben Konjunktur, diese Leute. Und ich glaube, die Dimension, die noch dahinter liegt, die fast noch viel wichtiger ist, ist, dass wir akzeptieren müssen oder verstehen müssen, dass das nicht Politik im klassischen Sinn ist. Also, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir sozusagen in den westlichen oder überhaupt in den Nachkriegsdemokratien von so Konsensvorstellungen und Unterstellungen aus, wir sitzen sozusagen, auch wenn wir politisch auf der Gegenseite sind, wir sind sozusagen Teil derselben Gesellschaft oder derselben Staatlichkeit und derselben universellen Vorstellung. Das ist vorbei. Und das bedeutet aber, dass diese, wenn es denn Politiker sind, diese Trumps und Bolsonaros und Farages und Johnsons dieser Welt, die halten sich gar nicht an das. Das ist was anderes. Und man kann ja, also ich habe gestern ein Interview mit Daniel Cohn-Bendit gelesen, da sagt er in einem Nebensatz, da sagt er in einem Nebensatz, Trump ist ein Mafia-Boss. Ja, und das ist gar keine schlechte Beschreibung, weil es könnte möglicherweise um eine räuberische Haltung gegenüber Staat, Gesellschaft und Bevölkerung gehen, dass die einfach sagen, wir wissen, wie das Spiel funktioniert, demagogisch, und wir haben überhaupt keine Aktien in irgendwie Demokratie, Übereinstimmung, Universalismus. Wir haben ganz andere Aktien und die sind für uns die interessanten und so spielen wir diese Spiele. Wenn man diese Politik, die dann vielleicht gar keine mehr ist, so interpretiert, sieht man eine ganz andere Gegnerschaft. Ja, da ist es nämlich dann das Ende gewissermaßen mit Wählerüberzeugung, mit guten Argumenten oder gar Aushandlung mit dem politischen Gegner auf der Ebene, Habermas würde sagen, eines herrschaftsfreien Diskurses. Ja? Mhm. Also wir versuchen jetzt mal, wir versuchen mal sozusagen auf der Ebene von Gleichen Dinge auszuhandeln und suspendieren mal die Gegnerschaften für die Situation unserer Verhandlung und so weiter. Diese Zeiten sind möglicherweise vorbei. Und das eigentlich Bedrückende, nachdem wir nun diesen Song mit If I Ever Feel Better gehört haben, sozusagen nochmal das Deprimierende hinterher. Es kann natürlich wirklich sein, dass es eine Konjunktur dieses Typus von, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, Postpolitik oder irgendwie sowas gibt. Und das ist für die Demokratien eine ganz große Schwierigkeit, weil das kennen wir nicht und wissen eigentlich nicht, wie man mit sowas umgehen soll.
Im Deutschlandfunk Kultur mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer, der hier ist, um mit uns diesen Tag zu sortieren, aber auch das, was in dieser Woche passiert ist, Herr Welzer. Und da war ein ganz maßgebliches Ereignis die Holocaust-Gedenkstunde im Bundestag. Auch ein Rückblick auf die Erinnerung an 75 Jahre Befreiung von Auschwitz. Der israelische Präsident war da, der Bundespräsident natürlich auch. Und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat diese Gedenkstunde mit einer Rede angefangen, in der er Folgendes gesagt hat.
Richard von Weizsäcker sprach 1985 von der Notwendigkeit, ein Mahnmal des Denkens und Fühlens in unserem eigenen Innern zu errichten. Und die Gedenkstunden des Deutschen Bundestags geben seit 25 Jahren inmitten unseres parlamentarischen Alltags diesen Nachdenken und Mitfühlen Raum.
Herr Welzer, wir reden oft darüber, dass sich Politik verändert. Das haben wir auch schon hier in unserer Stunde bisher getan. Ist der Bundestag in dieser Form der richtige Raum?
Aber naja, also der muss das in jedem Fall tun. Aber ich meine, allein der Sachverhalt, wenn man eine Bevölkerungsumfrage machen würde und fragen würde, wer weiß denn eigentlich, dass der 27. Januar der Holocaust-Gedenktag ist, ist ja eben von Schäuble erwähnt worden, seit 25 Jahren machen die das. Da wüsste das kaum jemand, dass das der Fall ist. Insofern muss man unterscheiden zwischen gewissermaßen staatsoffizieller Erinnerungskultur und dem, was die Leute so denken. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich möchte aber betonen, dass das wichtig ist, was dort auf der offiziellen Seite passiert. Also, dass da gewissermaßen betont wird, das ist für uns von unserem Selbstverständnis als Gesellschaft, als Staat, hat das zentrale Bedeutung. Deshalb machen wir hier diese Gedenkstunde.
Aber strahlt das in die Gesellschaft aus, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz?
Also, ich würde glauben, sehr wenig. Das eine ist, wenn man jetzt nüchtern empirisch das betrachtet, wenn diese Form von Erinnerungskultur, auf die Bundesrepublik sich immer viel zugute gehalten hat, ja, als Land der Täter, das sich selbst aufklärt und mit der Vergangenheit konfrontiert und das im Grunde genommen sogar in Anführungsstrichen Exportartikel gewesen ist. Es gab viele Konferenzen international. Wie kann man das bei uns auch so machen, wie man das in Deutschland erfolgreich gemacht hat? Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das alles erfolgreich gewesen wäre, hätten wir keine AfD und hätten gewissermaßen diese rechtsnationalen Renaissancen in den europäischen Ländern auch nicht, wie wir sie haben. Das heißt umgekehrt, das Erinnern alleine genügt offenbar nicht, um gegenwärtige politische Verhältnisse in der Weise immun und stabil gegen populistische Verlockungen zu halten.
Das ist ein Grundgedanke, der auch in der Rede von Frank-Walter Steinmeier vorgekommen ist im Bundestag. Da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Wir werden heute neue Formen des Gedenkens finden müssen für eine junge Generation, die fragt, was hat diese Vergangenheit mit mir, mit meinem Leben zu tun?
Wenn wir jetzt mal sagen, dass Gedenken auch sehr viel mit der Gegenwart zu tun hat und eben nicht nur mit der Vergangenheit, Herr Welzer, wie kann man das denn schaffen?
Naja, die Anknüpfungspunkte sind ja ganz, liegen ja auf der Hand. Also Jugendliche heute haben nahezu alle Erfahrungen mit Mobbing, mit Beleidigung, mit Verächtlichmachung auf der passiven Seite, dass sie Opfer davon werden, aber natürlich auch aktiv. Das heißt, so etwas wie ein ausgrenzendes Verhalten, gar ein gegenmenschliches Verhalten, ist etwas, was in den Erfahrungsraum von jungen Menschen ohnehin gehört. Leider vielleicht mehr, als es noch vor Jahren der Fall gewesen ist. Und wenn ich, wenn ich über diese Vergangenheit des Holocaust, des Nationalsozialismus, dieser gegenmenschlichen Gesellschaften aufklären will, darf ich ja nicht am Ende anfangen, also mit den Bildern von Auschwitz. Das ist ja so unvorstellbar und außerweltlich grauenhaft, das schaffe ich ja gar nicht, das auf meinen Alltag zu beziehen. Aber diese Gesellschaft fängt als eine moderne Ausgrenzungsgesellschaft an. Ja, diese, wo Menschen sich plötzlich beginnen, anders gegenüber anderen zu verhalten. Und das ist genau der Anknüpfungspunkt, wo man im Alltag der Kids selber viele Anknüpfungspunkte findet.
Bis hin zum Holocaust.
Man muss das, der Holocaust wird sich so auch nicht wiederholen. Ja, Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins, aber wir haben natürlich moderne Diktaturen mit übrigens ganz anderen Überwachungsmitteln, als die Gestapo das gehabt hat. Wir haben Formen von Ausgrenzung, von Diffamierung, von Bildung von Mobs gegen andere. Heutzutage heißt das eben Shitstorm und so weiter. Das ist von den sozialen Mechanismen nicht anders als die Entstehung anderer Ausgrenzungsgesellschaften. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das dann in Auschwitz endet. Das wäre ja trivial. Wenn wir beginnen, solche Ausgrenzungsprozesse vom Anfang her zu verstehen, dann können wir auch mit Gruppen von jungen Menschen an ganz anderen Punkten ansetzen als an etwas abstrakt Historischem. Es kommt noch ein Punkt dazu, das hat Steinmeier implizit angesprochen. Wir haben es doch heute mit ganz anderen Zusammensetzungen der Gruppen der Schülerinnen und Schüler und Jugendlichen zu tun, als vor 30 Jahren, als diese Erinnerungskultur entwickelt worden ist. Da war das dominant gewissermaßen, in Anführungsstrichen gesagt, biodeutsche Bevölkerung, jugendliche Bevölkerung.
Das ist die alte Bundesrepublik.
Da ist das entwickelt worden, was man da macht in den Gedenkstätten und so weiter. Und heute haben wir ganz anders zusammengesetzte Gruppen mit ganz anderen familiären Hintergründen. Und da wird gefragt, Moment mal, was hat denn der Holocaust mit unserer Geschichte zu tun? Das waren doch die Deutschen und so weiter. Und das sind ja Aspekte, die sind erstmal so bei der oberflächlichen Betrachtung nicht ganz von der Hand zu weisen. Das heißt, das sind ja alles Herausforderungen für die politisch-historische Bildung. Denen antwortet man nicht, wenn man sagt, nie wieder. Weil das ist leer und abstrakt in den Augen derjenigen, die in ganz anderen Erfahrungsräumen leben.
Ja, aber das heißt dann in der letzten Konsequenz auch, dass auch der Holocaust, auch Auschwitz, irgendwann tatsächlich einfach Geschichte ist.
Das ist Geschichte.
Noch ist es ja Geschichte mit ein paar letzten Zeitzeugen, die noch immer erlebbar ist, aber das wird nicht mehr lange dauern.
Aber wir haben, sagen wir mal, seit den großen Arbeiten der Assmanns, die letztes Jahr den Friedenspreis des Buchhandels bekommen haben und viele andere Auszeichnungen, gibt es das Wissen darüber, dass lebendige Erinnerung spätestens nach zwei Generationen kalt ist. Ja, das nennen die den Unterschied zwischen einem kommunikativen Gedächtnis, da sitzt der Opa noch am Tisch und ich als Enkel kann mich mit dem unterhalten. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird das kulturelles Gedächtnis. Das heißt, da finden Gesellschaften rituelle Formen des Umgangs damit. Das ist aber nicht mehr lebendig, hat trotzdem eine Funktion. Aber da Menschen sterben und Generationen sich abwechseln, ist das einfach so. Man kann nicht glauben, dass eine Form von Erinnerung über hunderte von Jahren hinweg stabil bleibt. Das verändert sich total.
Harald Welzer ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und wir haben gesprochen über die Auschwitz-Gedenkstunde im Bundestag und über die Frage, wie Erinnerungen, wie Gedenken auch hier in einer Gesellschaft, die sich rapide verändert, weiter fortgeführt werden kann. Seit heute gibt es eine Meldepflicht in Deutschland bei bereits begründeten Verdachtsfällen des Coronavirus. Das hat das Bundesgesundheitsministerium gestern auf den Weg gebracht. Bisher mussten Ärzte, Ärztinnen und Kliniken nur die tatsächlichen Infektionen melden und nicht die Verdachtsfälle. Das ist ein weiterer Schritt, um zu verhindern, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet. Es ist mittlerweile neben China natürlich auch in mehr als 20 weiteren Ländern. Rund 100 Fälle sind außerhalb von China bekannt, mehr als 10.000 mittlerweile in China. Harald Welzer ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Welzer, Sie sind ja nicht nur Publizist, Sie sind auch Sozialpsychologe. Was ist Ihr Eindruck? Wie geht dieses Land, wie geht diese Gesellschaft bisher mit diesem Virus um?
Ach naja, das Land, die Gesellschaft, das weiß
groß
man ja.
Groß gleich, ja. Größer ging es nicht.
Also wir haben hier eigentlich einen typischen Aufregungszirkel. Ja, die Medien fühlen sich verpflichtet, auch zu Recht, über dieses Geschehen zu berichten. Dass sie sich dazu verpflichtet fühlen, führt dazu, dass Leute besorgt werden. Dann gibt es halt Leute, die sind entspannt und es gibt Leute, die sind hysterisch. So, die Welt ist bunt. Und es gibt gewissermaßen eine Steigerung der Nachrichtendramatik, dadurch, dass sich die Infektionen weiter ausbreiten und dass sie aus China rausgehen und dann sogar in Bayern oder irgendwie sowas in der Art. Und das sind immer neue Anlässe zur Berichterstattung und das ist dann neuer Anlass zur Besorgnis und hat man einen perfekten Zirkel. Ja, so. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich bin kein Virologe, ich habe keine Ahnung, wie gefährlich oder ungefährlich das ist.
Aber den Zirkel, den finden Sie jetzt nicht wirklich gefährlich, aber Sie haben schon das Gefühl, dass er unnötig ist?
Also ich würde eher denken, vermutlich ist es, wenn man an den Orten des Geschehens ist, in Wuhan oder sowas, ist wahrscheinlich eine Besorgnis höchst angebracht. Obwohl auch, man weiß ja nicht, ob die Zahlen stimmen, aber 10.000 Infizierte sind in einem Land von 1,4 Milliarden auch noch keine relevante Größenordnung. Aber wahrscheinlich ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf meinem Weg aus dem Studio nicht heile nach Hause komme, wegen eines Autounfalls wahrscheinlich erheblich größer, als dass ich jetzt am Coronavirus dahin schalte.
Oder dass Sie sich die Grippe irgendwo einfangen.
Genau, ich habe auch schon Schnupfen. Ich hoffe nicht, dass das
Corona
ist. Aber dann haben Sie jetzt ein Problem.
Es gibt aber natürlich jenseits dieses Zirkels, den Sie gerade beschrieben haben, auch Stimmen hier bei uns in Deutschland, die sagen, es gibt ein tatsächliches Problem. Zum Beispiel für Vietdeutsche, für Deutsche mit einem asiatischen Hintergrund. Gestern war eine Journalistin bei uns im Programm, die genau das beklagt hat.
Dass es eine Sache ist, Angst vom Virus zu haben, die andere ist es aber halt, alle Asiaten, Asiaten unter Generalverdacht zu stellen, Überträger zu sein. Das, was darin rassistisch ist, alle Asiaten, Asiaten als Chinesen zu sehen und damit gleich das Infiziertsein in Verbindung bringen. Und dass dahinter auch einige ältere rassistische Stereotype brodeln, wie zum Beispiel, dass Asiaten, Asiatinnen im Allgemeinen dreckig seien oder teilweise sogar unzivilisiert seien oder dass sie eben nur exotisches Essen essen würden und im Allgemeinen dafür verantwortlich gemacht werden.
Die Gefahr oder auch nur die vermeintliche Gefahr des Coronavirus, Herr Welzer, unterstützt die rassistische Tendenzen?
Ach, ich weiß nicht, ob das, also ich stimme der Kollegin vollkommen zu. Die hat sicher recht, wenn man das jetzt beschreibt, dass Leute dann Bogen um Menschen machen, die asiatisch aussehen, wenn sie selber keine dieser Merkmale haben. Aber das ist nahezu unausweichlich, weil Menschen sortieren ihre Welt nach Kategorien. Ja, das spart viel Zeit, das ist ökonomisch und das hat man in 200.000 Jahren Menschheitsgeschichte gelernt. Wer ist wer? Welche Menschen haben welche Merkmale? Das ist völlig trivial und das ist dann bei so einer gefühlten Bedrohung, aha, Viren sind ja auch eine unsichtbare Bedrohung. Das ist ja das Gemeine daran, ja, und das diffundiert irgendwie in der Welt rum und man weiß es nicht. Und dann ist das fast unwillkürlich, das durchläuft nicht mal irgendwelche Reflexionen oder so, dass dann, oh, hoffentlich ist das kein Chinese. Ja? Und natürlich hat sie vollkommen recht, dass da rassistische Kriterien aufgerufen werden und zu Verhaltensweisen führen. Aber das kann man fast nicht vermeiden, weil Menschen die Welt kategorisieren und es dauert vielleicht noch 200 Jahre, bis solche Merkmale, die wir einerseits Asiaten und andererseits Nicht-Asiaten zuordnen, bis die im Umgang keine Rolle mehr spielen.
Harald Welzer ist nach wie vor bei uns, Sozialpsychologe und Publizist. Und Herr Welzer, wir haben vor der Sendung darüber gesprochen, dass wir auch eine gute Nachricht, eine tatsächlich unumwunden gute Nachricht in dieser Sendung haben wollen. Es ist eine Studie, eine repräsentative Jugendstudie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes. Das haben wir jetzt alles in der Ausführlichkeit sagen wollen. Und demnach sind die Jugendlichen mehrheitlich politisch interessiert und vertrauen auf die Demokratie. 45% halten den Klimaschutz für ein sehr wichtiges, 33% für ein eher wichtiges Thema. Wir haben zu Beginn unserer Sendung viel über Demagogen gesprochen, über Farage, über Trump. Ist das ein Gegengewicht, ein potenzielles?
Ja, ob das ein Gegengewicht ist, das weiß man nicht, weil sich das auf einer anderen Ebene abspielt. Aber was wirklich ganz deutlich ist, dafür braucht man auch diese Studie nicht, die ich aber eigentlich aus anderen Gründen sehr gut finde. Was wirklich sichtbar ist, ist, wir haben es mit einer politischen Generation zu tun. Und das war schon deutlich, es gibt ja alle 5 Jahre die Shell-Jugendstudie seit den 1950er Jahren, eine der wichtigsten Studien über das Denken von Jugendlichen, weil man auch die Zeitvergleiche machen kann. Und auch dort ist es schon deutlich gewesen, dass das politische Interesse stark zugenommen hat, von Ausgabe zu Ausgabe dieser Studie. Und wir haben auch im Vorfeld der Fridays for Future-Demonstrationen ja sehr viele junge Menschen auf der Straße gesehen. Also bei den Demonstrationen für die Seenotrettung zum Beispiel. Das waren zu 80% Menschen um die 20 und sowas. Und das ist schon deutlich gewesen. Und hier entsteht wirklich eine politische Generation. Und diese politische Generation entsteht aus meiner Sicht deswegen, weil es ein starkes Gefühl von Ungerechtigkeit gibt. Also, dass die Alten sich gewissermaßen alles nehmen, ohne sich darum zu kümmern, was danach kommt. Und das ist ein sehr starker sehr starkes Motiv, dagegen zu protestieren. So, und das politisiert sich, das zeigt auch diese Studie, eben an Gegenständen wie Klima, Ökologie. Aber das, die gute Nachricht dabei ist auch darüber hinaus, Sie haben es ja eben auch erwähnt, dass die Demokratiezustimmung unglaublich groß ist in dieser Generation. Und insofern haben wir es gewissermaßen nach einer langen Phase der entpolitisierten Passivität jetzt offensichtlich mit einer Altersgruppe zu tun, von der wir noch viel hören werden.
Und Sie haben gerade auch gesagt, Sie halten die Studie aus einem anderen Grund für wichtig. Welcher ist das?
Naja, es ist deswegen gut, weil man eigentlich mal dieser Generation Greta etwas weiter auf den Grund gegangen ist und auch mal diesen Argumentationen, ne, die wollen ja alle nur die Schule schwänzen oder sowas, einfach was entgegenhalten kann. Es ist eine Repräsentativstudie für die Altersgruppe der 14- bis 22-Jährigen und die haben halt das Spektrum gewissermaßen der politischen Orientierung abgefragt. Und was ich besonders interessant finde, sie haben auch nach Aktivität gefragt und da sieht man eben, dass ein Viertel dieser jungen Menschen schon auch bei den Demonstrationen mal teilgenommen hat. Das ist ein ungeheuer großer Anteil einer Alterskohorte, wie Soziologen sagen. Davon hätten die 68er nur geträumt. Ja? Also als 68 30 Jahre später ein tolles Kulturmodell gewesen ist. Da waren plötzlich ganz viele mit dabei. Ich glaube sogar, wahrscheinlich hat Friedrich Merz auch mal die Mensa-Schlange mit einer Demonstration verwechselt und wollte dann dazugehört haben oder sowas. Ja, da wird es kulturell interessant und dann werden die Gruppen immer größer, die dabei gewesen sind. Aber das waren niemals so viele. Und wir haben im vergangenen Jahr, wenn man sich erinnert, den einen Freitag gehabt, wo 1,4 Millionen Menschen in Deutschland demonstriert haben. Ganz überwiegend junge Menschen. Die ganze Altersgruppe umfasst nur 8 Millionen Leute in der Bundesrepublik, weil wir eine überalterte Gesellschaft sind. Jetzt muss man mal rechnen, 1,4 Millionen in Relation zu 8 Millionen. So eine relativ große soziale Bewegung hat es überhaupt in der ganzen Nachkriegsgesellschaft noch nicht gegeben. Das ist ziemlich interessant und zeigt die Dimension, wie politisiert die tatsächlich sind.
An diesem Samstagmittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Bei uns ist immer noch Harald Welzer, Polizist und Sozialpsychologe. Und Herr Welzer, heute ist auch der internationale Change Your Password Day. Verändern Sie Ihr Passwort. Es geht darum, dass man Internetsicherheit ein bisschen verstärken soll. Also die Frage, wie halten Sie es mit Ihren Passwörtern? Wie sicher sind die?
Wäre ich?
Ja. Ist das schon die Antwort?
Ja, das ist eigentlich die Antwort. Und ich finde das ja auch geradezu süß. Also, dass heute der Ändere dein Passwort-Tag ist. Es gibt ja jeden Tag einen anderen Tag. Und ich weiß eigentlich nicht, was das soll.
Gut, also werden wir sie heute nicht dazu bringen,
mein Passwort zu sagen.
Ja, nicht genau. Zu sagen, aber zu ändern vielleicht.
Ja, vielleicht ändern es, aber das würde ich ja nicht verraten. Ich bin ja nicht verrückt.
Na gut. Schön, dass Sie bei uns waren heute. Harald Welzer, Sozialpsychologe und Publizist.